Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen hier auf Radio Frei mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Und bei diesem schönen warmen Wetter haben wir uns auch ein heißes Thema herausgesucht. Es soll heute gehen um politische Bildung. Und da wir beide politisch ziemlich gut gebildet sind, aber vielleicht die eine oder andere Höhe oder Tiefe noch nicht ausgelotet haben, haben wir uns Gäste eingeladen. Und zwar sind das Stefan Tschack und Mario Förster. Und wer die beiden sind, das sagst du vielleicht nochmal. Herzlich willkommen. Erstmal.
Dankeschön.
Ja, herzlich willkommen. Na, ich würde das den Gästen einfach mal selber übertragen. Stefan Tschack, sich ganz kurz vorzustellen, zwei, drei Sätze.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich habe viele Jahre lang in Thüringen in der außerschulischen politischen Bildung gearbeitet, in zwei Einrichtungen. Zunächst in Neudietendorf in der Evangelischen Akademie, dann in Weimar in der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte. Und bin dann über einen kleinen Abstecher zur Bertelsmann Stiftung die Selbstständigkeit gegangen. Arbeite 8 Jahre jetzt selbstständig in diesem Bereich mit den Schwerpunkten Demokratie, Interkultur und Partizipation. Versuche das Ganze noch mit Aspekten aus den kognitiven Neurowissenschaften zu verknüpfen. Und bin jetzt seit wenigen Tagen zurückgekehrt auf meine erste Stelle und vertrete meine Nachfolgerin sozusagen in ihrer Elternzeit in der Evangelischen Akademie in Thüringen.
Okay, Dankeschön. Und Mario Förster?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einlagen. Das wollte ich zuallererst sagen. Ansonsten zu mir. Also ich arbeite seit einigen Jahren an Universitäten, zuerst in Göttingen, jetzt an der Friedrich-Schiller-Universität und dort im sogenannten Kompetenzzentrum Rechtsextremismus und bin dort zuständig für den Bereich Aktionsplan Demokratiebildung Thüringen. Das ist, sage ich mal, mein Hauptjob und darüber hinaus habe ich immer wieder auch in Vereinen gearbeitet, wo ich auch freiberuflich unterwegs war und Bildungsarbeit schon auch aus der Praxis kenne, nicht nur aus der universitären Sicht.
Politische Bildung in Schulen ist ja ein Kernthema, kommt immer wieder mal bei Wahlaktionen raus. Da wird werden ganz viele Projekte gemacht mit Schülern zum politischen Verständnis, zur Demokratie und so weiter. Aber als Unterrichtsfach gibt es politische Bildung nicht. Wie schätzen Sie denn aus Ihrer Sicht den Stand der politischen Bildung hier an Thüringer Schulen ein?
Naja, ich würde nicht ganz sagen, dass es das nicht als eigenständiges Fach gibt. Es gibt ja schon das Fach Sozialkunde. Ich würde schon aber sagen, dass man bemerken kann, dass die Stunden sich vor allem natürlich in die ältere Altersklassen verschieben. Schon auch derjenige, der das Gymnasium besucht, am stärksten die politische Bildung erfährt. Und da würde ich sagen, das wäre auch eine ganz große Lücke, dass wir gerade diejenigen, die eben nicht das Abitur erreichen werden, vorher nur mit relativ wenig Inhalten zur politischen Bildung bespielen können, wenn ich es jetzt mal so platt sagen darf.
Ich muss das nochmal ein bisschen ausdifferenzieren. Also es geht in das Fach Sozialkunde, das ist so ein Mix in Thüringen. Das ist je nach Bundesland ist das verschieden benannt und auch hat verschiedene Schwerpunkte. In Thüringen ist es so eine Mischung aus Politik, Kunde, könnte man sagen, und Gesellschaftszusammenhänge, soziologische Erkenntnisse. Das fängt im Gymnasium Klasse 9 leider erst an, wenn man dann Pech oder Glück hat, je nachdem, aus welcher Position man das sieht, kann man das auch abwählen. Das ist die Schwierigkeit. Also die haben dann in der Regel, die haben dann nur 9. Klasse, 10. Klasse eine Stunde und das war's. Mhm. Und die Regelschüler haben Klasse 8 bis 10 im Normalfall. Es gibt auch einzelne Schulen, die ab Klasse 7 anfangen, aber im Normalfall ab Klasse 8 jeweils eine Stunde bis Klasse 10, Regelschulabschluss. Und das ist sozusagen die politische Bildung, die da ist, vor dem Hintergrund, dass das Schulfach so eine Riesenaufgabe aufgebürdet bekommen hat, also zum Geist von Freiheit, Demokratie, Völkerversöhnung beizutragen, freiheitliche, demokratische Haltung zu entwickeln, Bereitschaft, politische Verantwortung zu übernehmen und so weiter. In jedem Lehrplan steht in Thüringen immer drin, das Ziel ist, der Schüler kann die politische Mündigkeit entwickeln und eine selbstbestimmte, nicht indoktrinierte Bürgerrolle in sozialer Verantwortung leben. Das ist so ein Riesenziel, und wenn man das ernst nimmt, ist das quasi eigentlich das Wichtigste, die wichtigste Kompetenz oder die wichtigsten Kompetenzen in einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Dem Fach gibt man nur eine Stunde ab Klasse 9. Das ist so die Schwierigkeit, oder ab Klasse 8 bei den Regelschulen. Das ist die Schwierigkeit und die Krux. Und dann, ich sag mal, unsere Erfahrung seitens der Gewerkschaft ist, wenn wir mit Lehramtsanwärtern zu tun haben, denen wir dann etwas über Gewerkschaft erzählen wollen, also eigentlich speziell über uns, müssen wir überhaupt erstmal ausholen und überhaupt erstmal erzählen, was Gewerkschaften machen. Null
anfangen.
Und zwar wohlgemerkt bei Leuten, die ein Abitur haben und einen ersten Hochschulabschluss. Und die, ich würde jetzt mal geschätzen, 80-90% der Leute wissen da gar nichts, wirklich gar nichts. Die muss man wirklich basismäßig aufklären, und der Zusammenhang ist natürlich evident, dass es gibt keine Zeit für das Unterrichtsfach. Der Punkt Mitbestimmung, der irgendwann in der Klasse 9 dran ist, im Gymnasium zumindest, wenn man da viel Zeit investiert als Lehrer, nimmt man 2 Stunden. Mehr hat man nicht. Und wenn man wenig Zeit hat, fällt der weg. Also alles, was so Interessen, Vertretungen, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften etc., alles, was so Mitbestimmungssachen sind, all das ist wirklich marginal. Ne? Und dann braucht man sich nicht wundern, ich konstruiere jetzt mal den Zusammenhang, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das hinten bei rauskommt und Leute dann tatsächlich keine politischen Kenntnisse und Kompetenzen haben.
Und dieses heiße Thema ist auch in Sachsen angefasst worden. Wie und warum, das erfahren wir nach der nächsten Musik. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben zu diesem Thema oder vielleicht auch einige Sachen wissen wollen, dann können Sie anrufen. 737 und 4x8 ist die Nummer hier im Studio. Sie können natürlich auch sich per E-Mail melden, und wir machen weiter mit Musik. The Sweetest Street, was immer das auch bedeutet.
If I had a lot of money, I'd tell you what I'd do. I'd go and buy some new guitar strings and spend the rest on you. And if my house should catch on fire, I wouldn't be concerned. I'd grab your picture and run like hell, leave the rest to burn. Now I've heard tell, and I know well, there's love out there that's true. And they said, son, go find someone you can give all your love to. Can I give it to you? Can I give it to you? If someday they held a foot race and you were the first place prize, I'd win that thing at any cost, throwing elbows and gouging eyes. And if I had 15 lifetimes, I know just what I'd do. I'd spend one out in old Wyoming, spend 14 chasing you. Now I've heard tell, and I know well, there's love out there that's true. They said, son, go find someone you can give all your love to. Can I give it to you? Can I give it to you? All your loving without question or doubt, I would keep your heart safe always, and that I'm sure about. Now I've heard tell, and I know well, there's love out there that's true. And they said, son, go find someone you can give all your love to. Can I give it to you?
Bildung in Thüringen. Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Wir machen weiter mit politischer Bildung und werfen mal einen Blick nach Sachsen. Ich hatte dort das sächsische Staatsministerium um ein Interview gebeten. Das war aber aus zeitlichen und vielen anderen Gründen nicht möglich. Dann sind mir die Fragen schriftlich beantwortet worden und eine der Antworten möchte ich jetzt einfach mal einspielen. Die Autorin Manja Kelch ist im sächsischen Staatsministerium zuständig für die öffentliche Diskussion in Blogs und so weiter und so fort.
Seit der Lehrplanreform von 2004, als Sachsen die Wahlmöglichkeit für Geschichte oder Geografie in der 10. Klasse der Oberschule eingeführt hat, gab es Kritik an dieser Regelung, die in der 10. Klasse der Oberschule zu einem geringeren Anteil gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichts führte. Um die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer wieder zu stärken, hat sich das sächsische Kabinett im März 2016 dazu entschieden, dass alle Schüler, bis auf wenige Ausnahmen, der 10. Klasse an den Oberschulen wieder das Fach Geschichte belegen. Die Änderung gehört zu einem Maßnahmenkatalog, den das sächsische Kabinett im März beschlossen hat. Nachhaltige Prävention gegenüber Gewalt, extremistischen Gefährdungen und Politikverdrossenheit wird dadurch erreicht, dass Schule erlebbar und demokratisch gestaltet wird, sodass Schüler und Eltern aktiv mitwirken können. Die Schüler erfahren durch ihre Mitwirkung im Unterricht und im Schulleben den hohen Wert der Grund- und Menschenrechte, die ihnen selbst Perspektiven und Lebenshilfe bieten. Demokratie, Toleranz und das Thema Extremismus ist in allen Lehrplänen aller Schularten verankert. Grundlage der Lehrpläne ist zudem auch das Eckwertpapier zur kulturellen Bildung, in dem auch die interkulturelle Kompetenz verankert ist.
Soweit erstmal das sächsische Staatsministerium und ich hatte jetzt Gelegenheit, mit Uwe Preuß zu sprechen, Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, und von ihm wollte ich natürlich wissen, wie wird dieser Erlass umgesetzt. Sachsens Schüler sollen sich intensiver mit Politik und Gesellschaft auseinandersetzen. An den Oberschulen wird deshalb die Wahlmöglichkeit für Geschichte oder Geografie in der 10. Klasse gestrichen. Die Änderung gehört zu einem Maßnahmenkatalog, den das sächsische Kabinett im März beschlossen hat, um die Demokratiebildung in Sachsen zu stärken. Schon ab diesem Schuljahr, ab 2016/17, wird dies umgesetzt. Wie stehen die sächsischen Lehrer dazu und wie sind sie auf diese Veränderungen vorbereitet? Diese Fragen beantwortet mir nun Uwe Preuß, Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen, mein ehemaliger Arbeitskollege. Deshalb sind wir auch beim Du geblieben. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Hallo Uwe.
Hallo.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Uwe, wie stehen denn die sächsischen Lehrerinnen und Lehrer dazu, zu diesem Erlass, mehr Demokratie und politische Bildung in die Schulen ab diesem Jahr einfließen zu lassen?
Ja, zunächst ist dieser Erlass ja nur die Möglichkeit, eröffnet ja nur die Möglichkeit, dass Politiker Schulbesuche machen. Viel mehr steht ja in diesem Erlass eigentlich nicht drin. Der Erlass sagt nichts über die Inhalte der politischen Bildung, über den Umfang der politischen Bildung, möglicherweise über die Methoden der politischen Bildung, sondern er ist eigentlich nur ein Erlass zur Durchführung von Veranstaltungen mit Politikern an öffentlichen Schulen. Also von wirklicher politischer Bildung weit entfernt. Da besteht ja immer die Gefahr, dass da Parteienwerbung betrieben wird.
Hat es bisher nicht genügend politische Bildung an den Schulen in Sachsen gegeben?
Gerade in Sachsen ist das Problem politische Bildung ein sehr schwieriges Problem. Also zunächst mal haben sich viele Kolleginnen und Kollegen aus der politischen Diskussion in der Schule nach der Wende überhaupt zurückgezogen, weil sie wurden ja für ihre politische Vergangenheit angefeindet. Und zwar mehr als andere Berufsgruppen. Das mag auf einer Seite verständlich sein, denn die DDR-Schule war ja möglicherweise nicht ganz unschuldig am System DDR, aber es war auch nicht zu Ende. Sachsen hat da noch die Spezifik, dass sie versucht hat, die politischen Diskussionen in den Schulen auch teilweise regelrecht zu unterbinden. Es gibt da ein gutes Beispiel, das ist der Irak-Krieg, als der damalige Bundeskanzler Schröder Deutschland nicht mehr in diesen Krieg hineinziehen wollte, hat es hier viele richtige Demos von Schülern gegeben, die diese Bundesregierung unterstützt haben. Und Lehrer sollten dafür gemaßregelt werden, dass die Schüler daran teilgenommen haben. Also das war schon ziemlich schwierig. Man hat dort klar ein Signal gesendet, wir wollen das nicht, dass ihr euch dort reinhängt.
Nun geht aus dem Erlass ja hervor, dass Politiker verstärkt an Schulen kommen sollen. Und meine Frage an das sächsische Staatsministerium war mit einer schriftlichen Antwort, dürfen da alle Parteien, die im Landtag vertreten sind, an die Schulen gehen? Antwort ja. Wie steht ihr dazu?
Also wenn man Demokratie richtig betreiben will, muss man das ja akzeptieren.
Das heißt aber auch, dass AfD und andere auch an die Schulen kommen können?
Das heißt, dass wenn sie im Landtag vertreten sind, eigentlich ja.
Und sie müssten dann dazu verpflichtet werden, auf der Basis des Grundgesetzes zu agieren?
Das denke ich. Also es müsste natürlich auch ein Geschick des einzelnen Lehrers sein, so eine Veranstaltung sofort abzubrechen, wenn diese Basis verlassen wird.
Sind alle Lehrer denn auf solche Situationen vorbereitet?
Da bin ich nicht ganz sicher.
Gibt es da überhaupt Angebote jetzt für euch, um sich auf diese Situation da besser einzustellen?
Naja, ich glaube, das mit der politischen Bildung in Sachsen fängt jetzt erst richtig an. Das ist ein Ergebnis der Diskussion um die rechtsradikalen Ausfälle in Freital und anderen Orten. Das ist ein Ergebnis um die Diskussion um die Pegida-Auftritte in Dresden oder Legida in Leipzig. Ich glaube, dass Sachsen erkannt hat, dass man hier was tun muss. Weil ich hatte so den Eindruck, dass in den letzten Jahren Sachsens Landesregierung auf dem rechten Auge doch ein bisschen trübe gesehen hat.
Und da gilt es jetzt also quasi Lücken zu schließen.
Und da scheint man jetzt sozusagen langsam in die Gänge zu kommen. Ich habe jetzt keinen Überblick über die Angebote zur politischen Bildung, wie das laufen soll. Es gibt meines Erachtens, also ich habe im Vorfeld dieses Interviews nochmal nachgeguckt, außer diesem Erlass habe ich nichts gefunden. Und der regelt, ich sage es nochmal, einfach nur die Schulbesuche von Politikern.
Soweit Uwe Preuß aus Sachsen, Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Nun können wir hier aus dem Thüringer Studio hier in Erfurt natürlich nicht die sächsische politische Bildung einschätzen oder auch nicht das, was jetzt durch die Landesregierung erlassen worden ist. Aber einige Lichtblicke oder einige Dinge, die hier genannt worden sind, können wir sicherlich schon aufgreifen. Was ist Ihnen denn aufgefallen bei dem, was wir jetzt hier eingespielt haben, was natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann?
Also erstmal war der Blick ganz grundsätzlich interessant, nach Sachsen zu blicken und die Äußerungen des Kollegen dort zu hören. Aber mich erinnerte das ganz klar an ein Zitat, das ich gerne kurz nennen will. Und zwar, politische Bildung ist keine gesellschaftspolitische Feuerwehr. Das hat der Kollege Ahlheim 2001 mal gesagt und ich finde, das gilt nach wie vor. Immer wenn es brennt, gewissermaßen gesellschaftlich, schreit man nach der politischen Bildung und versucht, dadurch irgendetwas zu bewegen. Es wird nie hinterfragt, ob das gelingen kann mit den Methoden und diesen Dingen. Das ist aber das Einzige, was einfällt. Ne? An den Ursachen wird nicht gearbeitet. Und das, finde ich, gilt früher, gilt jetzt und wird wahrscheinlich in Zukunft auch gelten. Das ist zu befürchten.
Müsste wahrscheinlich bei der Lehrerbildung doch schon einsetzen. Oder?
Na, Schack. Da wollte ich gerade was zu sagen, weil da bin ich eben sehr nachdenklich geworden bei diesem Beitrag aus Dresden, als der Kollege sagte oder er gefragt wurde, ob denn die Lehrer ausreichend auf die Schulbesuche von Politikern vorbereitet worden sind, gerade wenn es dann brenzlig werden sollte. Und er sagte, er glaubt das nicht, dass die gut vorbereitet sind. Das ist aus meiner Sicht der Punkt. Und solche Erlasse sind schön und gut, aber wenn damit das Problem nicht geregelt wird, sondern Lehrkräfte in Schulen überfordert sind mit den Situationen, die da möglicherweise entstehen können, dann ist das schon eine schwierige Frage. Und es kommt ja dazu in der politischen Bildung, es gibt ja den Beutelsbacher Konsens, das mit dem wichtigen Überwältigungsverbot. Und wenn dann Politiker in Schulen auftreten und doch im Sinne ihrer Parteien dort möglicherweise Aussagen getroffen werden, bezweifle ich sehr, ob das Inhalt von Politikunterricht an Schule sein kann.
Was sagen Sie denn als Demokratiepädagoge dazu, wenn man jetzt das Ziel ist, die politische Bildung zu stärken und dann wird geregelt, schickt man mehr Politiker an die Schulen? Ist das aus demokratiepädagogischer Perspektive und didaktischer Perspektive sinnvoll oder nicht? Wenig sinnvoll?
Ich finde den Dialog auf jeden Fall sinnvoll und da hat uns ja Sachsen gerade auch was vorgemacht, dass sehr schnell, als die Pegida-Demonstration losging, über die Landeszentrale für politische Bildung auch Dialogforen organisiert worden sind. Wir müssen schon reden mit den Leuten, deswegen finde ich das auch, finde es nicht gut, aber ich finde es nachvollziehbar, dass ein solcher Erlass dann für alle Parteien, die im Landtag sitzen, auch gilt und das Gespräch gesucht wird. Wenn wir das nicht mehr tun in der Gesellschaft, dann kriegen wir bald noch viel größere Probleme.
Aber ist denn davon auszugehen, dass Politiker da hinkommen und tatsächlich die Sprache der Schüler treffen?
Das ist der Punkt, auf den ich gerade noch hinweisen wollte. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn so etwas, solche Besuche von Politikern, Politikerinnen nicht eingebunden werden in ein Gesamtkonzept, wie Schule sich mit dem Thema Demokratieentwicklung oder wir nennen es auch vielleicht doch wieder politische Bildung. Also dass es ein Gesamtkonzept gibt, wo Schüler auch merken, Demokratie und Politik hat etwas mit mir zu tun und hat mit meinem Leben etwas zu tun. Ich habe gerade jüngst mit einer Kollegin gesprochen, gesprochen, die viele Jahre lang zunächst mit mir zusammen, dann jetzt macht sie, seit ich nicht mehr in Thüringen bin, alleine Schülersprecherarbeit hier in Thüringen macht. Und sie sind fast am Verzweifeln, weil sie sagen, wir haben das Gefühl, dass wir seit 20 Jahren immer wieder das Gleiche reden und die Rückmeldungen aus den Schulen, wie eingeschränkt Schülermitwirkung tatsächlich passieren kann, da hat sich nicht viel verändert in den letzten 20 Jahren. Und das ist schon ein trauriges Fazit. Mhm.
Traurig ist es auch, also wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt mal dieses Beispiel, Politiker gehen an Schulen, gut vorbereiten etc., umsetzen und da kommt auch was rüber. Ich erlebe aber auch immer wieder das Gegenteil, das Negativbeispiel, wenn Schulklassen zu einer öffentlichen Landtagssitzung oben im Podium sitzen oder auf der Tribüne sitzen und erleben, wie Politiker, wie unsere gewählten Politiker dort unten sich gegenseitig verbal attackieren. Ich will es mal so umschreiben. Und dann rausgehen und sagen, das kann es doch nicht gewesen sein.
Also auch da würde ich sagen, das betrifft nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Das ist ja so gesehen für den normalen Einwohner Thüringens wahrscheinlich genau dasselbe Problem. Wie immer gilt bei solchen Besuchen im Landtag, dass es eine vernünftige Vor- und Nachbereitung gibt. Dafür braucht es dann auch den Fachunterricht. Dafür braucht es auch mehr als eine Stunde in der Woche. Das würde ich schon so sehen. Aber darüber hinaus, und das glaube ich, müssen wir auch bedenken, es ist nicht allein Aufgabe des Politikunterrichts, des Sozialkundeunterrichts, für die Demokratie zu werben gewissermaßen und auf die Inhalte Bezug zu nehmen. Das ist eine Aufgabe für die Schule als Ganzes, für alle Bildungseinrichtungen. Das steht auch im Thüringer Schulgesetz. Das heißt, alle Lehrer und eine Schule müssen sich dazu verhalten, müssen positiv auf diese gesellschaftlichen Themen, die wir immer im Raum haben, eingehen, behandeln. Es bietet sich auch da immer an. Das Thema Demokratie ist fächerübergreifend, Fächer verbinden. Da muss insgesamt mehr passieren. Da würde ich auch sagen, da geht es um eine professionelle pädagogische Haltung, die muss bei allen Fachkräften aktiv sein und lässt sich nicht nur allein durch ein Unterrichtsfach bespielen.
Wenn du jetzt sagst, das muss so sein, klingt daraus, es ist eigentlich nicht so.
Naja, wir haben es ja schon angedeutet. Es gibt ja dieses interessante Neutralitätsverständnis vieler pädagogischer Fachkräfte, die eben sagen, bei politischen Themen halten sie sich persönlich raus, eben auch mit Blick auf die Vergangenheit, die wir hier in Thüringen auch hatten, dass wir eben auch eine junge Demokratie sind. So lange gibt es Demokratie hier nicht. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Die Fachkräfte, die wir hier haben, sind zum Teil noch in der DDR ausgebildet worden und daran praktisch arbeiten wir noch heute. Ne? Also es gibt ja nun viele neue Lehrerinnen und Lehrer, die auch in die Schulen kommen. Vielleicht ändert sich dadurch auch ein bisschen was. Aber an diesem falsch verstandenen Neutralitätsgebot, daran müssen wir sicherlich auch arbeiten.
Ja, wir machen erstmal Musik. Lilli Wolf haben wir aufgelegt, Nerven. Und dann geht es weiter mit politischer Bildung in Thüringen, an Thüringer Schulen und in der Gesellschaft. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen. 737 und 4x8. Das ist die Nummer hier im Studio.
But now all my nerves are overheated, lighting fireworks. My head is submerged in some demented disco carnival. I know it's absurd. I heard people are a little bit concerned. I don't wanna be cured. I don't feel sick. It's only nerves. Don't want to quiet. And ordered inside, but now this screaming electricity has damaged my mind. And all the doctors and the nurses and the sanity meds can't stop any of the crazy in my head.
of pills for psychotropic pain. They look so pretty when they're circling the drain.
Zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Politische Bildung ist heute Thema in Bildung in Thüringen und wir haben Gäste hier im Studio, die sich da auskennen, Stefan Schack und Mario Förster, und wir haben jetzt schon debattiert über dies und jenes. Gibt es denn überhaupt ein Bundesland, aus dem man vielleicht berichten kann, hier läuft die politische Bildung besonders gut oder hier gibt es gute Erfolge? Bei 16 Ländern müsste es doch mal möglich sein, ein gutes Best-Praxis-Beispiel herauszufinden.
Also aus meiner Wahrnehmung sind die Probleme in Deutschland insgesamt recht ähnlich. Also kann man wirklich nicht sagen, dass dort und dort es besonders gut läuft, eine hohe Anerkennung für das Fach existiert. Das, glaube ich, ist nicht so.
Nein. Also die Bedeutung des Faches ist hoch, wird auch von allen erzählt. Im Fach selber ist es eigentlich ein eher ein randständiges, marginalisiertes Schulfach. Problem ist in einzelnen Bundesländern noch, dass es so angedockt ist an andere, also entweder an Wirtschaft oder an Geografie oder Geschichte. Mecklenburg-Vorpommern hieß das mal eine Zeit lang Geschichte und politische Bildung im Kursbereich. Da haben die einfach die zwei Fächer zusammengeschmissen, aber hatten weder die Lehrer dafür noch die Schulbücher. Das sollte einfach unterrichtet werden. So. Also da hat jedes Bundesland seine einzelnen Probleme, aber prinzipiell, dass es irgendwo ein starkes Schulfach ist, das ist nicht gegeben.
Gibt es denn überhaupt in der Lehrerbildung kann man politische Bildung als Studienfach studieren, als Lehrausbildung, als Lehrerausbildung?
Na klar, man kann Sozialwissenschaften nennen sich das dann.
Ja, okay.
Das ist auch je nach Uni und Bundesland verschieden zugeschnitten.
Und verschiedene Inhalte drin.
Genau. Das ist ja es ist auch ein schwieriges Studium, weil das ein Mix ist. Du hast Politik drin, du hast Soziologie drin, Wirtschaft und oder Recht. Also das, da muss man sozusagen auf vielen Hochzeiten tanzen, dann hat man noch die Didaktik dazu, dann die allgemeine Erziehungswissenschaft, schwierig.
Vielleicht ergänzen muss man noch, das hat mir noch gefehlt aus meiner Perspektive. Oftmals ist es so, dass das Fach auch fachfremd unterrichtet wird, also gar nicht von ausgebildeten Fachkräften unterrichtet wird, obwohl sie existieren, sondern praktisch immer so nebenbei mitläuft, mitgelehrt wird.
Also angehängt und du hast noch 3 Stunden, dann kannst du das jetzt machen und so. Und da kommt natürlich keine Qualität rüber. Das ist so, wenn der Berglehrer nebenbei Sport geben muss, geht das also auch nicht.
Okay, der Stefan Schack, der bei uns auch im Studio ist, ist unter anderem Demokratiepädagoge. Den Begriff hätte ich gerne mal geklärt. Was ist denn ein Demokratiepädagoge oder was ist Demokratiepädagogik?
Also wenn, dann darf ich mich Berater für Demokratiepädagogik nennen, denn da habe ich im Rahmen eines großen Projektes, was von der Bund-Länder-Kommission zwischen 2002 und 2007, glaube ich, durchgeführt worden ist, eine Ausbildung gemacht, eine Qualifizierung. Die Idee hinter der Demokratiepädagogik geht im Kern auf John Dewey zurück, einen amerikanischen Erziehungswissenschaftler und Psychologen von Anfang des letzten Jahrhunderts, der auch so in die Reihe der Reformpädagogen einzuordnen ist und ein wichtiges Buch geschrieben hat, Erziehung zur Demokratie. Und da beschreibt er zum ersten Mal, dass Demokratie nicht nur eine Regierungsform oder eine Gesellschaftsform ist, sondern auch eine Lebensform. Dieses Konzept hat dann in Deutschland Gerhard Himmelmann weiter vorangebracht, der diese Trias dann auch versucht hat, didaktisch ein bisschen zu untersetzen. Und in diesen BLK-Programmen ist versucht worden, diesen Bereich Demokratie als Lebensform tatsächlich erfahrbar zu machen im Schulkontext. Es hat viele, viele Projekte in deutschen Schulen, in allen Schularten auch gegeben, in denen modellartig versucht worden ist, wie kann ein demokratisches Miteinander in sowohl im Klassenverband als auch in Schulen als auch im Unterricht erreicht werden. Und dieses Programm hat aber leider nur eine sehr kurze Lebenszeit gehabt und ging dann im Zuge der Diskussion über den ganzen Föderalismus im Bildungsbereich und die strittigen Punkte zwischen Bund und Ländern ging die eigentlich geplante und sehr, sehr wichtig eigentlich gewesene Transferphase dieses Projektes völlig unter, sodass das eigentlich in der Mitte abgestorben ist oder verreckt ist, so am Berg. Das ist sehr schade, weil damit auch viele von diesen Ansätzen, die in Schulen da als kleine Pflänzchen da waren, wieder erstickt worden sind, weil die Mittel einfach nicht mehr da waren.
Jetzt sprichst du ein spezielles Programm an, aber gibt es denn generell Erfahrungen mit demokratiepädagogischen Ansätzen und welche kann man daraus ziehen?
Es gibt sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich habe selber vor ein paar Jahren in Nordrhein-Westfalen in einem Projekt mitgearbeitet, wo an sogenannten sozialen Problemschulen oder Brennpunktschulen versucht worden ist, Berufsorientierungsmaßnahmen und Demokratielernen zu verknüpfen miteinander. Das Projekt hieß 14 Plus und das war zum ersten Mal der Versuch, dass Demokratielernen tatsächlich in der Stundentafel der Schüler und Schülerinnen verankert war. Wir haben Lehrkräfte und außerschulische Sozialpädagogen und Pädagoginnen qualifiziert, um mit einem sehr erfahrungsorientierten Demokratie-Lernansatz, der aus Israel kommt und in Deutschland unter dem Namen Bezafta bekannt geworden ist, über diesen Ansatz wird versucht, ein qualitatives Verständnis von Demokratie zu entwickeln. Und es war erstaunlich, was die Lehrkräfte, was die Schulleitungen, aber auch außerschulische Partner nach diesem Projekt berichtet haben, dass nämlich, wenn es wirklich kontinuierlich und jede Woche 2 Stunden, also eine Doppelstunde, jede Woche etwas getan wird, lässt sich Schule verändern, lässt sich das Klima in Klassen verändern. Das schönste Beispiel läuft mir heiß und kalt den Rücken runter, dass aus dem Berufsinformationszentrum ein Anruf in einer Schule kam und etwas irritiert nachgefragt wurde, was denn mit den Schülern gemacht worden wäre. Die wären dieses Jahr ganz anders. Sie wären selbstbewusster, sie wären offener, sie wären interessierter und sie hätten klarere Bilder von ihrer eigenen, von ihren Zukunftsvorstellungen. Da kann was erreicht werden, aber auch dieses Projekt hat leider nur eine sehr kurze Förderphase gehabt und ist dann aufgrund von Verschiebungen in der Förderpolitik in Nordrhein-Westfalen auch beendet worden.
Die Stundentafel, das hast du gerade gesagt, eine Doppelstunde pro Woche wurde eingerichtet. Gab es dann das Fach Sozialkunde dann trotzdem noch dazu oder ist das?
Das waren 14 plus Stunden. Da ist jetzt nicht immer nur Demokratielernen passiert, sondern auch Berufsorientierung. Die Berufsorientierungsmaßnahmen waren da auch mit dabei. Aber es gab wir haben die Lehrkräfte und die Sozialpädagogen angeregt, eine demokratieförderliche Haltung zu entwickeln. Und die hat sich dann in diesen anderen Unterrichtsinhalten, wo es um Berufsorientierung ging, eben auch wieder gespiegelt. Den Schülern und Schülerinnen auf Augenhöhe zu begegnen, sie als Partner und Partnerinnen wahrzunehmen bei ihrer eigenen Lebensentwicklung. Und das hat sehr gut funktioniert.
Kannst du da ein oder zwei Beispiele nennen, also inhaltlich konkret, was da gemacht wurde?
Ganz am Anfang der ersten Phase, das ging also los so am Ende der 7. Klasse, gab es so die ersten Unterrichtsstunden, da waren sehr viel das Thema Kinderrechte im Blick. Und da muss man ja sagen, dass die UN-Kinderrechtskonvention, die ja in Deutschland auch für Kinder mit Migrationsgeschichte gilt, an manchen Stellen weitere erweiterte Rechte für Kinder einräumt, als sie dann später, wenn sie deutsche Staatsbürger werden sollten, haben. Also überhaupt erstmal zu verstehen, was sind die Kinderrechte, und dann in der Klassenstufe 8 ging es sehr stark auch die eigene Schulklasse als ein Schmelztiegel von interkulturellen Erfahrungen wahrzunehmen und daraus auch Konzepte für die eigene Persönlichkeitsentwicklung abzuleiten. Mhm.
Der Kollege Schack hat ja jetzt schon ganz viel gesagt. Ich würde da gerne in dem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, dass es in Jena einen bundesweiten Wettbewerb gibt, das sogenannte Förderprogramm Demokratisch Handeln. Das ist ein Wettbewerb, der existiert schon wirklich lang in diesem Feld, seit 1990. Und das Interessante jetzt, mit Blick auf das, was Herr Schack gesagt hat, dieser Wettbewerb hat auf der Webseite eine Projektdatenbank, wo man schauen kann, was seit 25 Jahren in dem Bereich Demokratiebildung, Demokratiepädagogik in Deutschland an Schulen gelaufen ist. Da kann man also recherchieren und da wird man auch feststellen, dass die Spannbreite der Themen, die in Schulen projektartig behandelt werden kann und die förderlich sind auf Demokratiebildung, enorm ist und sich auch immer daran orientiert, was aktuell in der Gesellschaft debattiert wird. Da merkt man sofort, dass Schulen sich diesen Themen zuwenden. Da kriegt man auch mal so ein bisschen ein positives Bild und sagt, also es gibt Schulen, da passiert wirklich was, die machen eine gute Arbeit und dann sollte man das unterstützen, sichtbar machen, aufzeigen und, sag ich mal, auch in die Lehrerfortbildung mit einbringen und so weiter. Also das aufzeigen einfach.
Und eine der Initiativen, die es in Thüringen auch gibt, ist ja die Thüringen 1919-Initiative. Die machen eine wichtige Veranstaltung nächste Woche am 20.09. Eine Fachtagung findet da statt. Bevor wir nachher nochmal einsteigen und spezieller was sagen zum Hintergrund dieser Fachtagung, könnten wir jetzt trotzdem nochmal darauf hinweisen. Mario, würdest du das machen am 20.09.? Was ist das? Wer ist dazu eingeladen? Gibt es da noch freie Plätze?
Genau, also tatsächlich am 20.09. treffen sich Initiativen, Akteure in Neudiedendorf an der Evangelischen Akademie und werden an einem Fachtag arbeiten zum Thema, wie tatsächlich Demokratiebildung in allen Bildungsbereichen, würde ich behaupten, also von der Kita über die Schulen in den außerschulischen Bereich bis eigentlich zur Hochschule, wie dort Demokratiebildung entwickelt werden kann. Das soll dort praktisch nochmal als Impuls erarbeitet werden und wir laden wirklich alle dazu ein, die an diesem Thema Interesse haben, sich vielleicht noch dort anzumelden. Gerade würden wir uns besonders freuen, wenn im Kita-Bereich sich noch ein paar dazu finden würden, die uns da ein bisschen auch mit aus ihrer Praxis und aus ihren theoretischen Kenntnissen Impulse setzen können.
Wo müssen die sich melden, wenn jetzt jemand zuhört?
Im Prinzip ganz einfach bei der Evangelischen Akademie auf die Webseite mal schauen. Da, glaube ich, findet man das schon ganz gut.
Wir machen weiter mit Musik und du hast rausgesucht einen Titel, Eine Million Wege. Der passt wahrscheinlich zur politischen Bildung. Vielleicht reicht ein Weg, ein Königsweg, den zu finden für die politische Bildung.
I won't forget. forget all our good times, for all of our awful jokes. The memories I keep down in my mind, they're always a source of hope. You ain't here no more, and it's you I'm longing for, but Lord knows we sure had fun. There must be a million ways to ask you to stay, but I couldn't think of one. No, I couldn't think of one. Lord, I couldn't think of one.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de, und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de.
So, wir hatten eben auf das Datum hingewiesen, das mache ich gerne nochmal, also am 20.09., der Dienstag, gibt es eine Fachtagung in Neudietendorf, wo es um politische Bildung geht, in verschiedenen Bildungsbereichen, Kita, Schule, Hochschule. Und Hintergrund ist eine Initiative, die nennt sich Thüringen 1919. Was ist das?
Ja, Thüringen 1919 ist eine Initiative, die jetzt ungefähr seit anderthalb, zwei Jahren auf dem Weg ist. Der Anstoß dazu kam aus der Landeszentrale für politische Bildung und der Evangelischen Akademie. Das Jahr 2019 zu einem Demokratie-Gedenkjahr und auch Demokratieaufbruchjahr möglicherweise zu machen. 2019 sind 100 Jahre Weimarer Republik. Das ist sozusagen der erste äußere Anlass gewesen. Es ist außerdem 70. Jahrestag des Deutschen Grundgesetzes und der 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution in der DDR. Und diese drei Erfahrungsräume bieten viele Anlässe, über positive Demokratieerfahrungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Ziel der Initiative Thüringen 1919 ist, jeweils 19 Einrichtungen aus dem Kita-Bereich, aus dem Schulbereich, aus dem außerschulischen Bildungsbereich, Einrichtungen zu finden, die bereit sind, dauerhaft demokratisch oder demokratiefördernd tätig zu werden. Also wir wollen ein Stück weg von dieser Projektitis, wir machen das mal zwei Jahre, beschäftigen uns mit Demokratie, sondern es sollen im Grunde genommen Strukturen geschaffen werden und Strategien entwickelt werden, wie das Thema Demokratie lernen, und das ist für mich gleich auch Politik lernen. Also das, ich mag das nicht auseinander differenziert wissen, denn es gehört, Politik und Demokratie gehören sehr eng zusammen. In diesen Einrichtungen eben dauerhafte Strukturen und Strategien entwickelt werden, um Demokratie und Politik lernen zu ermöglichen.
Also es geht um die Stärkung von politischer Bildung, das aber dauerhaft und systematisch, nicht nur in irgendwelchen Projekten. Jetzt hattest du schon die Landeszentrale genannt als einen Akteur. Wer sind denn noch so die Akteure bei dieser Initiative? Wer hat sich da zusammengefunden?
Also vielleicht kann ich das auch ergänzen. Ich bin ja in dem Projekt auch wirklich schon lange dabei und aktiv. Man kann sagen, also dass alle gefühlt dabei sind. Ja, also wir haben die Gedenkstätten dabei, die das Projekt unterstützen. Wir haben die Hochschulen mit dabei. Wir haben das TILM ist dabei. Also ne, wir haben im Prinzip alle dabei, die in Bildung in Thüringen sich mit diesen Themenfeldern auseinandersetzen. Die sagen, es wäre eben spannend, tatsächlich mal von diesen Eintagesveranstaltungen wegzukommen. Ne, also diese Feuerwehreinsätze, das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen mal zeigen, dass Demokratiebildung wirkt, und das braucht eben dafür die Zeit, und Organisationsentwicklung muss da im Mittelpunkt stehen. Und dann wollen wir halt sehen, wenn das Programm startet, was zum Schluss dabei rausgekommen ist, ob eben wirklich sich sichtbar zeigen lässt, dass Demokratiebildung positive Dinge auslöst und bewirkt und zur, sage ich mal, Politisierung auch der Schülerinnen und Schüler, der Kinder an sich und der Jugendlichen beiträgt.
Wie wird denn gesichert, dass dieses Programm nicht irgendwann, wie Sie vorhin schon an mehreren Beispielen gesagt haben, als Projekt irgendwann zu Ende ist und dann versandet, verschwindet und keiner sich mehr erinnert?
Also da gibt es verschiedene Ideen. Also natürlich können wir jetzt noch nicht planen und wissen, was wir beispielsweise im Jahr 2020 dann aus diesem Projekt übernehmen können. Aber ganz konkret gibt es die Idee, dass das Kompetenzzentrum Rechtsextremismus der Friedrich-Schiller-Universität es auch als seine eigene Aufgabe sehen will und möchte, dass man eine Art Transferstelle einrichtet, wo diese Erfahrungen, die dort gesammelt werden, erhalten bleiben und wo man auch versuchen will, Konzepte weiterzuentwickeln, die auch einen Anschluss ermöglichen. Also dass es wirklich nicht endet, sondern dass man dann diese Fortführung organisieren kann. Also es ist nicht so, wie Herr Schack gesagt hat, mit Blick auf das BLK-Programm, dieses berühmte, berüchtigte, dass dann alles endet, sondern dass man wirklich versucht, diese Erfahrung dort zu sammeln und weiterzugeben für die Zukunft.
Ich sage jetzt mal aus meiner Sicht als Sozialkundelehrer, ist es auch ein Ziel, einfach nur das Schulfach zu stärken, indem man ihm, das ist das, was jetzt ein paar Mal angesprochen wurde, einfach mehr Raum und Zeit gibt. Ist das ein Bestandteil der Ziele von Thüringen 1919?
Das kann eines der Ziele sein von Thüringen 1919. Um das zu wollen, muss man aber tatsächlich nächste Woche in Neudietendorf mit dabei sein. Da kann man diesen Impuls mit einbringen in die Diskussion. Und wenn man glaubt, dass das eine Lösung sein kann, dann sollte man hinfahren und das formulieren. Dann versuchen wir, das im Menschenmögliche gewissermaßen, um diese Dinge zu ermöglichen.
Das ist ja geradezu günstig, dass ich mich da angemeldet habe.
Relativ, ja. Ich denke mal, die nächste Sendung wirst du hier allein bestreiten und deine Erfahrungen preisgeben.
Ich möchte das mal unterstreichen, was Herr Förster gerade gesagt hat, weil wir sind jetzt mit der Initiative genau an der Stelle, ein Stück Klarheit reinzubringen, was werden eigentlich die konkreten Maßnahmen sein, die wir machen. Bisher sind sehr viele Grundlagen geschaffen worden, sind erste Gespräche mit politisch verantwortlichen Menschen in Thüringen geführt worden und jetzt geht es darum, für die Jahre 2017 bis 2019 sozusagen die Maßnahmepakete zu entwickeln. Ja. Und je mehr Ideen da kommen, was getan werden kann, umso besser ist es. Die Frage, die ich an die Idee mit dem Unterrichtsfach habe, ist die, wenn das Unterrichtsfach alleine gestärkt wird und das Umfeld darum nicht mitzieht, dann bringt das Unterrichtsfach alleine auch nicht so ganz viel.
Mit Umfeld ist was gemeint?
Mit Umfeld ist der ganze Schulalltag gemeint. Ich finde, Demokratie und Politik müssen sich auch außerhalb der 45 Minuten oder ob 60 Minuten, ist ja egal, außerhalb der beiden Klingeltöne, muss sich das Thema im Schulalltag wiederfinden. Ja. Das ist die Erfahrung, die wir unter anderem bei dem Projekt 14 Plus gemacht haben, dass das Umfeld um die Jugendlichen herum muss zu dem passen, was in einem Unterrichtsfach, was so eine Bedeutung wie politische Bildung hat. Also das muss ineinander greifen.
Und auch da muss ich noch ergänzen und will ich auch, wie gesagt, wir denken ja nicht nur an Jugendliche, sondern wir denken ja wirklich auch an junge Kinder, ne? Also den Kita-Bereich. Da braucht es, glaube ich, halt auch nochmal eher eine Stärkung von Partizipation. Da gibt es sehr interessante Ansätze. Da wird der Politikunterricht eben vielleicht keine ganz so große Rolle spielen. Sobald wir dann aber eben an Schülerinnen und Schüler, also an ältere Kinder und Jugendliche denken, dann ist klar, dass der Politikunterricht dann eine ganz große Rolle grundsätzlich spielen muss. Der muss dabei sein, ganz klar.
Mhm. Aber wenn wir jetzt mal das Unterrichtsfach oder das, was auf die Schule zentriert, jetzt aus diesem Programm oder von diesem Programm auf die Schule zukommt, dann wird auch klar, wenn das Umfeld muss mitgestaltet werden. Sie haben es gesagt, Sie müssen die Lehrer vorbereiten, die Schule muss da mitziehen, aber auch die Eltern. Und wir hatten gerade in der letzten Sendung die Elternsprecher hier, Kreiselternsprecher. Hauptproblem jetzt sind die Wahlen zu den Elternvertretungen. Eltern von Flüchtlingskindern haben keine Kenntnisse von Wahlen, haben das nie erlebt. Wie bezieht er die jetzt mit ein? Ja, peu à peu mit Dolmetscher und dies und jenes. Das sind also Riesenprobleme. Und an solchen Problemen, wenn die Umwelt oder das Umfeld nicht mitmacht, sind ja schon viele Projekte gescheitert. Und wahrscheinlich muss da aus meiner Sicht die größere Initiative angesetzt werden. Ja.
Gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist genau das, was ich meine. Und die Frage ist ja, ob es ein Unterrichtsfach gibt oder ob die Lerngelegenheiten in Schule geschaffen werden. Sie haben vorhin erzählt, dass Ihre Tochter im sehr jungen Alter schon angefangen hat, Fragen zu stellen zu dem, was in der Welt da draußen passiert. Das kann ich von meinen drei Kindern auch so bestätigen. Und in Schulen ist oftmals nicht der Raum da, um darauf einzugehen und Kinder werden alleingelassen. Deswegen braucht es für mich nicht unbedingt ein Unterrichtsfach politische Bildung, aber politische Bildung muss integraler Bestandteil von Schulalltag werden.
Also ich würde es vielleicht ergänzend noch so formulieren, dass man nicht nur theoretisch etwas über Mitbestimmung lernt, sondern tatsächlich Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommt, auf welcher Ebene auch immer.
Also wir haben gerade von Problemen gesprochen, da würde ich mich ein bisschen wehren. Ich würde sagen, es sind Herausforderungen, das ist mir ganz wichtig. Okay. Und wenn man das als Herausforderung sieht, dann ist es wirklich spannend, was da gerade auch im Bildungssystem passiert. Ich war gerade gestern auf einer Tagung in Weimar, wo ein Projekt vorgestellt wurde, der EJBW in Weimar, wo Geflüchtete, also Menschen, die wirklich noch nicht lange hier sind, junge Menschen, als Teamer für die politische Bildung ausgebildet wurden, wo man also jetzt die EJBW anfragen kann und sagen kann, also wir möchten gerne ein Bildungsangebot von euch praktisch nehmen in unsere Schule, und dann kommen junge Geflüchtete und werden da praktisch in die Schulen gehen und sagen und stellen praktisch ihre politische Arbeit oder Bildungsarbeit in den Schulen vor. Und das ist, finde ich, ist, also da passiert viel Tolles. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass es vielleicht für Thüringen nochmal eine besonders große Herausforderung ist. Aber wenn wir beispielsweise nach Bremen schauen, wo eben Vielfalt auch mit Blick auf Kulturen schon viel, viel länger ein Thema ist und wo auch die Schulen sich schon immer damit auseinandergesetzt haben, gefühlt, auch da lohnt sich der Blick mal hinzuwenden und zu schauen, was dort passiert ist. Also da geht es auch um Erfahrungstransfer einfach. Den müssen wir nach Thüringen holen.
Throwing up my prayers to a God who may not be there. I can't find him anywhere. Nora, I sold that banjo yesterday. I finally found someone who will pay, and I know what you're gonna say.
Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Wir machen weiter mit politischer Bildung. Nebenbei, die Musik kam heute von Townhouse Woods, herausgefunden von Michael Kummer. Wir machen weiter. Bitte.
Ja, wir haben jetzt den letzten Block vor uns, nur noch wenige Minuten Zeit. Ich würde gerne nochmal abschließend werben für die Veranstaltung, nicht nur für die Veranstaltung, sondern sich generell auch für Thüringen 1919 zu engagieren, falls es Zuhörer gibt, die in diesem Bereich arbeiten oder Interesse haben. Die können dort mitmachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr habt die einzelnen Workshops im Kopf, denke ich. Jetzt ist eure Chance, nochmal Werbung zu machen.
Ja, es wird einen einleitenden Vortrag geben, wo nochmal die Lern- und Erfahrungsräume, die ich vorhin benannt habe, 1919, 1949, 1989, als Ausgangspunkt dargestellt werden. Das wird Bodo von Boris machen. Und dann gibt es drei Werkstätten im Grunde genommen. Eine für den Bereich Kindertagesstätten, eine für den Bereich Schule und eine für den Bereich außerschulische Lernorte. Das ist da sehr weit gedacht. Das kann von Gedenkstätten über Hochschulen. Also alle Akteure, die im außerschulischen Bereich tätig sind, sind da angesprochen. Und in diesen Werkstätten sollen konkrete Maßnahmen überlegt werden, die dann in eine Antragstellung gegenüber den zuständigen Ministerien in diesem Land führen sollen.
Und ganz klar, natürlich auch stellen wir die Initiative an sich nochmal vor. Also wir werden nochmal beschreiben, was alles schon gelaufen ist. Es ist ja schon wirklich ein langer Weg, auf dem wir uns mit dieser Initiative bewegen. Und es ist tatsächlich so, es soll Konsens sein, es soll keine Konkurrenz sein. Wir laden wirklich alle dazu ein, sich zu beteiligen. Deswegen machen wir auch alles transparent, so gut es geht. Und wer noch mehr wissen will, kann auch einfach bei Google nochmal nach Thüringen 1919 suchen. Da findet man schon recht viel. Ich will da gar nicht jetzt nur unsere Webseite nennen, sondern auch Presseberichte und auch in der GW gibt es auch einen Artikel schon zu 1919. Also einfach mal schauen und gucken und mitmachen.
Und du hast es jetzt so ein bisschen beiläufig gesagt, Stefan, mit dem Bodo von Boris. Ich bin nicht nur Sozialkundelehrer, sondern auch Geschichtslehrer und in der Geschichtsdidaktik, da wurde der immer sowas von hochgehalten und ich bin sehr gespannt auf den Bodo von Boris, der inzwischen emeritiert ist. Also ich sag mal, von ihm habe ich was gelernt über Multiperspektivität und sowas. Das war, glaube ich, so einer seiner Steckenpferde. Ich bin gespannt. Jetzt habt ihr das mit Thüringen 1919, was jetzt gerade geplant ist, was die Initiative macht. Was sind denn so die Planungen, außer dass ihr konkrete Anträge oder konkrete Gespräche dann führen wollt? Wie ist denn der Stand oder die Planung für 2017? Was findet da, gibt es da schon einzelne Veranstaltungen, die terminiert sind?
Das ist bisher soweit noch nicht gedacht. Das wird ein Thema sein, was wir am 20. auch miteinander besprechen, eben weil es, auch wenn der Impuls aus der Landeszentrale und der Evangelischen Akademie kam, aber beide verstehen sich nicht als diejenigen Träger, die sagen, das ist unser Projekt und andere können da mitmachen, sondern ein Schwerpunkt für das nächste Jahr wird sein, eine geeignete Trägerstruktur zu schaffen, gegebenenfalls einen Verein zu gründen oder eine andere Konstruktion, wo tatsächlich Partner gleichberechtigt, Mario Förster hat es eben gesagt, gleichberechtigt miteinander an diesem Projekt arbeiten, möglichst nicht in Konkurrenz, sondern gemeinsam an diesem Thema Weiterentwicklung von politischer Bildung und Demokratie lernen, tätig zu werden.
Und natürlich braucht es Geld. Also wir müssen uns darum kümmern, dass das Projekt auch finanziert wird. Daran arbeiten wir und wir sind guter Dinge, dass wir da auch am 20. eine Option aufmachen, die wir dort gemeinsam besprechen werden müssen.
Das waren Stefan Schack und Mario Förster heute zum Thema politische Bildung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr
viel
gerne.
Erfolg für die Tagung.
Dankeschön.
Und ich denke, wir planen mal fürs nächste Jahr ein. Das interessiert mich schon, was aus 1919, wie das angelaufen ist oder wie, was gibt es da für Impulse, vielleicht in einem Jahr, dass wir uns hier wiedersehen und dann mal so ein bisschen Bilanz ziehen.
Natürlich, sehr gern.
Können wir sehr gerne in Kontakt bleiben, ja.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
All the molecules in my body could speak, every one of them would be singing your name. So probably it would be kind of loud in this room, but I love you and that's all I'm trying to say. I don't love you 'cause it's easy, I love you 'cause you're you. And sometimes love ain't logical, but what else can I do? I'll spend this time just chasing after you. Choir of angels sing, fireworks in the sky. No greater feelings of happiness have I known. Sunlight shining down, birds are singing above.